Labor für Entrepreneurship. Zu Gast Uwe Lippermann ist mir empfohlen worden. Jemand sagte, den Menschen musst du einladen. Der macht Unternehmen nochmal radikal anders. Das Ding heißt Premium Cola, Premium Bier. Da denkt man, naja, klar, jeder behauptet, das ist Premium. Aber eigentlich verbirgt sich dahinter ein ganz anderer Gedanke, der vielleicht in dem Namen gar nicht so zum Vorschein kommt. Nämlich, kann ich Unternehmen nicht radikal anders organisieren? Sie wissen, Komponentenmodell, Komponenten, ich mache nicht alles selber, sondern ich hole mir Komponenten, ich hole mir fertige Teile. Und er geht noch einen Schritt weiter. Sein Ding besteht eigentlich nur aus Komponenten und dann noch einer radikal, in meinen Worten, einer radikal demokratischen Organisation. Ein Unternehmen besteht aus Leuten, die irgendwo sind und miteinander kommunizieren. Und das ist es eigentlich. Aber jetzt sagen Sie es mal ordentlich und wie es wirklich ist.
Ja, ich versuche das mal. Ich werde ja immer so gefragt, was ist denn eigentlich das Geheimnis oder was machst du eigentlich? Ich bin nur auf den ersten Blick ein Getränkehersteller. Auf den zweiten Blick würde ich eher sagen, dass ich eine Art Organisationsdienstleister für faire Getränkewirtschaft bin. Sowas wie miteinander im Kapitalismus besser organisieren, was nicht von selbst funktioniert. Und das funktioniert durch den relativ simplen gedanklichen Kniff, dass alle Beteiligten, Stakeholder nennen wir die, mitbestimmen können. Das heißt, jeder, der ein Lieferant ist, der ein Endkunde ist, der ein Dienstleister ist, der ein Zwischenhändler ist, darf gleichberechtigt bei allen Fragen in einem Mailverteiler mitbestimmen. Und das klingt wie der totale Wahnsinn und das ist es auch. Aber wir haben letztens 10-Jähriges gefeiert, also irgendwas machen wir da richtig.
Jetzt mal der Reihe nach, warum heißt das Ding Premium Cola? Weil Sie sagten Cola, das ist so der Inbegriff Coca-Cola von so einem Megakonzern, der eigentlich etwas macht, was, und noch das Geheimnis, was da drin ist, Geheimnis darum macht, dagegen antreten und was Besseres machen. Kann man sagen, das war der Ausgangspunkt?
Also die Vorgeschichte bei uns war nicht Coca-Cola, sondern war Afri-Cola. Ich saß einfach in der Badewanne, habe meine Lieblings-Afri getrunken und habe gemerkt, der Geschmack ist anders und das Koffein ist nicht mehr drin. Aber es stand auf der Flasche nichts drauf. Und da habe ich mich einfach als Kunde so auf den Arm genommen gefühlt, dass ich nach Köln gefahren bin und den Hersteller befragt habe, was ist denn da los? Und wollte einfach mitwissen und mitreden an diesen Änderungen. Und hat sich herausgestellt, die Marke wurde verkauft, der neue Besitzer wollte das alles massenfähig und eben lukrativer vergrößern und hat dabei irgendwie vergessen, wer eigentlich den ganzen Laden finanziert, nämlich seine Kunden. Und daraus ist eine 2-jährige Protestaktion geworden gegen den Wegfall des Namenszusatzes Premium und diese Rezeptänderung und so weiter. Und dann habe ich durch Zufall eine Rezeptur, eine ehemalige Afri-Cola-Rezeptur kapern können. Habe es einfach angefangen und daraus ist aus Versehen ein Unternehmen geworden.
Das aus Versehen interessiert mich. Da liegt möglicherweise das Spannende. Was war das Versehen?
Also der Grundgedanke war, diese 1000 Flaschen zuerst zu produzieren für diese Protestgruppe, die sich da gefunden hatte. Das war im Dezember 99, haben wir damit angefangen. Und Ende 2001 war das dann eben soweit, dass wir die ersten 1000 Flaschen hatten. Und als sie weg waren, mussten ja die nächsten 1000 Flaschen her. Und dann mussten die nächsten 1000 her. Und so hatte ich ein Problem und musste regelmäßig Cola liefern. Ohne Ahnung von dem Markt, von BWL, von irgendwas zu haben. Ohne Mittel zu haben. Und ohne irgendwie Ressourcen zu haben. Also LKW, Gabelstapler, Lagerhalle hatte ich alles nicht. Also musste ich mir die von außen holen. Durch Komponenten. Und wollte dann eben es besser machen als der Rest der Wirtschaft. Und wollte alle Komponenten, also alle beteiligten Stakeholder, bei allen Fragen mitentscheiden lassen.
Das ist für Sie so ganz einfach. Oder diese 2 Jahre, die da gelaufen sind. Machen wir mal dabei nach. Also Sie haben sich geärgert über das Rezept. Sie hatten Leute, die so ähnlich dachten.
Der Knackpunkt war die Heimlichkeit der Änderung.
Die Heimlichkeit, es sieht aus, es sei das gleiche Produkt. In Wirklichkeit haben die das völlig umgestellt. Und ich frage mal nicht nach, wie Sie das Rezept bekommen haben. Also es ist ein glücklicher Zufall, hat Ihnen das Rezept zugespielt. Und so, jetzt stehen Sie da, haben ein Rezept und sind kein Fachmann. Wie geht es jetzt weiter? Was war jetzt der nächste Schritt?
Der nächste Schritt war, dass wir jeden Sonntagabend im Hamburger Pudelclub uns öffentlich hingesetzt haben, als Stammtisch, so hieß das. Und alle Fragen, die sich eben ergaben, also was kostet das, wer transportiert es, wer verkauft es, welche Etiketten werden gedruckt, wo, welche Deckel, alle Fragen mit allen Beteiligten so lange diskutieren, bis alle einverstanden sind. Das waren sehr lange Abende, das muss ich zugeben.
Aber hoher Unterhaltungswert.
Hoher Unterhaltungswert, langweilig wird das nicht. Und ich stehe zu dem Verfahren, weil dahinter ein ganz anderer Ansatz von Wirtschaft steckt. Wirtschaft oder ein Unternehmen hat nicht die Aufgabe, den eigenen Gewinn zu maximieren, sondern Wirtschaft hat aus meiner Sicht die Aufgabe oder meine, also ich lebe letztlich davon, dass ich mich bemühe, alle Stakeholder möglichst gut zu behandeln. Wenn ich das schaffe, bleiben sie dabei und dann kann ich mein Auskommen haben und nicht so eine Ellenbogenmentalität, wie sie in der normalen Wirtschaft üblicher ist.
Das finde ich sehr interessant. Also während wir so konventionell glauben, dass ein Unternehmen, dass ein Gebäude, da gibt es einen Chef, da gibt es Angestellte, Maschinerie und eine Vertriebsabteilung und so, sagen Sie, das kümmert mich eigentlich gar nicht, das interessiert mich gar nicht, das ist ein bisschen komisch, wie die sich da so historisch aufgestellt haben, sondern eigentlich geht es doch um die Kunden. Das Unternehmen wird von den Kunden getragen und deren Geld. Also muss ich von den Kunden ausgehen und nicht von diesem, was wir so Unternehmen verstehen, Gebäude, Chef, Angestellte und so. Kann man so ausdrücken?
Das ist fast treffend. Ich würde es noch weiter fassen, weil nicht nur die Kunden müssen mitreden können, sondern alle Beteiligten. Es kann ja zum Beispiel nicht sein, dass 100 Kunden in so einem Abstimmungsverfahren 10 Händler im Preis drücken, bis es knarzt und die nicht mehr leben können. Da müssen die Händler irgendwie die Möglichkeit haben, was dagegen zu setzen und sich zu wehren.
Also alle Stakeholder sind dabei, aber die Kunden, habe ich das Gefühl, sind schon eine wichtige, die wichtigste Komponente, wichtigste Teil.
Ich würde das für uns so ausdrücken, dass es eigentlich keine wichtigere und unwichtigere Komponente gibt, sondern dass man letztlich jeden Beteiligten braucht. Das kommt bei mir ganz, ganz früh aus der Vergangenheit. Ich war auf dem Bau 8 Jahre und habe gelernt, dass Bauarbeiter auf Anwälte herabschauen, weil das keine richtigen Kerls sind und die keinen Nagel in die Wand kriegen und immer so fein angezogen. Das gefällt denen irgendwie nicht. Und umgekehrt ist es vielleicht auch so, aber es hat eigentlich keiner recht. Man braucht beide.
Mhm. Das ist ein schönes Bild. So, also der Schritt war, Sie hatten den Stammtisch, Sie haben am Stammtisch alles beredet, bis es Konsens war. Also es leuchtet mir auch ein, das ist so eine Art frühes Crowdsourcing gewesen. Mehr Leute wissen mehr als nur einer. So, und wie ist jetzt die erste Flasche Cola entstanden?
Das eigentliche Produzieren lassen des Produkts ist dann eine relativ leichte Aufgabe.
Abgegeben, nicht selber gemacht, abgegeben. Na klar. Wie findet man jemanden?
Bei uns war das Glück, wir haben eine Mail bekommen mit einem Tipp, der Produzent hat noch das Rezept. Geht mal dahin, da könnt ihr noch Flaschen haben. War einfach Glück, ein Zufall.
So sind Sie auch zu dem Rezept gekommen. Also völlig legal.
Wir mussten dann tatsächlich 2004 eine Zutat ändern, um rechtlichen Ärger zu vermeiden. Seitdem sind wir aber auf der sicheren Seite und es steht stabil.
Okay, also das Rezept war da, es war ein Produzent da. So, jetzt produziert der Cola, die stehen bei ihm da irgendwo auf dem Hof. Und wie geht es jetzt weiter? Wie kommen die zum Kunden?
Wir haben auch da einen anderen Ansatz gefunden als normale Unternehmen. Nämlich, wir arbeiten nicht mit Außendienstlern, die fest bezahlt werden, sondern mit überzeugten Endkunden. Die fragen dann per Mail an und sagen, ich bin in Leipzig zum Beispiel, wo gibt's denn hier Premium? Dann antworte ich, tut mir leid, gibt's noch nicht. Aber wenn du das ändern willst, dann hast du hier einen Leitfaden, wie sowas gehen könnte.
Und dann wird der quasi Lieferer, also der Auslieferer, oder?
Dann wird der sogenannte Sprecher, das heißt, der überzeugt geeignete Gastronomen, die verstehen, was wir da tun. Daraus ergeben sich in der Regel so 5 Zusagen pro Stadt. Mit denen kriegt man den Händler überzeugt. Man zieht quasi von hinten das Pferd auf. Und dann kann die Lieferung losrollen. Und das ist quasi nichts anderes als Word-of-Mouth-Marketing mit dem feinen Unterschied, dass wir die Leute an den Umsätzen beteiligen.
Da sind ein paar Sachen drin. Also der Kunde muss aktiv werden oder Sie schlagen ihm vor, aktiv zu werden. Sie geben dem Kunden auch einen Katalog, so einen Leitfaden, wie er aktiv werden soll. Und dann läuft er los und überzeugt irgendwelche Stellen, wo dann das Cola präsent ist. Und wenn Sie die haben, haben Sie es leicht oder leichter, einen Händler zu überzeugen, dass er sozusagen diese, nenne ich es mal, Präsenzstellen versorgt.
Ganz genau.
Und dann haben Sie jetzt aber einen Kunden und 4 Präsenzstellen. Und wie kommen Sie jetzt, wie werden Sie jetzt bekannt, dass man sieht, da gibt es Premium Cola in der Stadt an 4 Stellen. Das eigentliche Marketing?
Wir haben bisher keinen Anteil pro Flasche, also keinen Etat für Werbung. Das kommt aus der Ecke, dass ich auch Werbekaufmann gelernt habe und mir irgendwie klar geworden ist, wenn ich einen Werbeanteil ins Produkt einrechne, dann lasse ich die Kunden dafür bezahlen, dass ich ihnen nachher mit Werbung auf den Wecker gehe. Möchte ich nicht. Also gibt es keine Push-Kommunikation, die sich aufdrängt, sondern nur Pull-Kommunikation. Eine extrem umfangreiche Webseite, eine Facebook-Seite und so weiter, wo sich die Kunden, die das interessant finden, aktiv Informationen ziehen. Dann gibt es dazu noch ergänzend ungefähr alle 2 Monate einen Pressebericht. Das klappt ganz gut. Manchmal werde ich auf Vorträge eingeladen und insgesamt funktioniert es.
das insgesamt funktioniert ist, das liegt daran, dass dieser Sprecher, dass sie den hochmotivieren können. Und also ich kann mir nicht so recht vorstellen, dass durch den Pressebericht in der Stadt die Leute losziehen und sagen, an vier Stellen gibt es, da gehe ich hin. Also was ist der Magnet?
Ich würde es so ausdrücken, dass bei uns vielleicht sehr früh offenbar wurde, woanders später, dass es einen Machtwechsel gab von Unternehmen hin zu den Konsumenten. Denn früher gab es quasi eine Einkanalkommunikation, da konnte man maximal einen Leserbrief an eine Zeitung schreiben oder ein Unternehmen anrufen. Aber es gab keinen Rückkanal, mittlerweile gibt es das Internet mit mächtigen Rückkanälen. Das heißt, die Konsumenten wirken an der Markenbildung mit, ob sie das wollen oder nicht, als Markenverantwortlicher.
Immer das Beispiel Fuck United Airlines. Das ist die
Beispiele.
Sondergeschichte, ja. Wie man im Internet sozusagen gegen ein Riesenunternehmen erfolgreich vorgeht bis heute.
Genau. Ja. Also wir hatten damals sogar bei Africola einen Krisenmanager, der uns betreuen musste. Das zeigt schon, wie die das wahrgenommen haben. Das war eine Krise, wenn sich die Kunden melden.
Und was Eigenes machen.
Ja, das war ja lange später.
Ach so, das war noch bevor
wir die... Wir wollten mitreden und das war also, schon eine Krise.
Das war eine Krise, ja. Und ja, es sind Top-Down-Argumentationen, genau. Und man macht Presseerklärungen und man macht Mission-Statements und dann kommen Kunden und sagen, das sehen wir aber ganz anders.
Worauf ich damit hinaus wollte, war... Sie können sich als Unternehmen, als Markenverantwortlicher auf den Kopf stellen. Es wird über Sie gesprochen, ob Sie das wollen oder nicht. Das heißt, das Einzige, was Sie machen können, aus meiner Sicht, ist das Öffnen.
An der Diskussion aktiv teilnehmen.
Transparent machen, einladen zur Mitbestimmung. Und dann eben auch ein Bewusstsein schaffen für die Bedarfe, die der Spediteur hat, die der Händler hat und so weiter. Und gemeinsam sozusagen wie so ein Sack Hummeln in eine Richtung das Ganze vorsichtig steuern. Aber so, dass eben alle Beteiligten einverstanden sind. Das ist so eine Art, wenn man das so will... Die Markenbildung wird zum Teil in die Crowd verlagert.
Ja.
Und das ist der einzig sichere Weg aus meiner Sicht, das zukunftsfähig zu machen.
Das ist ja der Hauptteil Ihrer Aussage, dieses extreme, nenne ich es mal, Kommunikation. Und sogar Sie versuchen Einstimmigkeit oder Beschluss ist nur da, wenn er einstimmig ist. Ich bin viel in Asien, das ist ja so eine Konsensgesellschaft, vor allem Japan, aber eigentlich über ganz Asien viel stärker als hier. Und die kommen aber ein Stück davon ab und gehen mehr so in westliche Richtung. Sie gehen genau den umgekehrten Weg. Wenn ich jetzt Kunde bin und sage, in Ihrem Afri-Cola, in Ihrem Premium-Cola ist mir zu viel Koffein. Ich vertrage das nicht so gut, mache meinen Tee auch immer schwach. Das ist gar nicht Bösartigkeit, sondern ich würde eher ein Getränk gut finden, das nicht so viel Koffein hat. Was machen Sie jetzt damit? Scheide ich aus.
Also Sie können sich vorstellen, dass Rezeptänderungen bei uns ein sehr heißes Eisen sind. Das heißt, das wäre wahrscheinlich schwierig, sowas zu argumentieren. Wir haben festgestellt, dass es verschiedene Themenfelder gibt, die verschiedene Verfahren verlangen. Es gibt, sage ich mal, relativ objektive Felder. Wer soll welchen Anteil in der Kalkulation haben? Das lässt sich belegen, das lässt sich unterfüttern, das lässt sich rechnen. Da kommt man relativ leicht zu Ergebnissen, auch ziemlich schnell. Man kommt zu Ergebnissen, die breit getragen werden, das heißt, die sehr langfristig stabil sind und die eben maximal fair sind, weil jeder Einzelne das blockieren könnte. Da finde ich den Konsensansatz extrem wichtig. Dann gibt es Felder, die nicht mit Schwarz-Weiß zu beantworten sind. Beispielsweise wollen wir eine Apfelschorle auf den Markt bringen, ja, nein. Welche Folgen hat das? Was macht das mit dem Unternehmen? Was macht das mit der Marke? Das kann man nicht schwarz-weiß beantworten. Da wird häufig diskutiert und da wird aber immer noch so lange gesprochen, bis alle einig sind, weil ich selber auch als Verantwortlicher nicht alles am besten weiß, sondern ich habe immer Leute, die noch mehr wissen oder noch besser das durchschauen als ich. Die will ich mit dabei haben, damit sie mitreden können. Und der dritte Themenkomplex sind sozusagen Geschmacksfragen. Was soll als Kunstbild auf die Rückseite, wie viel Koffein soll rein und so weiter. Da haben wir die Erfahrung gemacht, dass das nicht zum Konsens zu bringen ist, sondern dass man sich in so einer Situation auf ein anderes Verfahren einigen muss. Beispielsweise, welcher Spruch soll auf die Etiketten? Das war vor 3 Monaten ein Thema. Da kamen wir nicht zum Konsens, also haben wir uns auf ein Verfahren geeinigt, dass wir hier ausnahmsweise ein Mehrheitsverfahren machen. Das hat funktioniert. Letztlich ist das Ganze, das vielleicht als Ergänzung, diese Art und Weise, wie das betrieben wird, die wird auch noch verschenkt. Vielleicht kommen Sie noch dazu. Das ist auf der Homepage kostenlos. Kann also jeder modulweise kopieren. Dadurch kann es aber noch nicht jeder. Was man dazu braucht, ist aus meiner Sicht so eine gewisse Grundhaltung, dass man selber als Chef nicht alles am besten weiß, seine Leute braucht, auf jeden angewiesen ist, jeden fair zu behandeln hat und dass das die eigentliche Unternehmeraufgabe ist. Mein Job ist nicht, Getränke zu verkaufen, sondern mein Job ist, alle Beteiligten unter einen Hut zu bringen. Wenn ich das hinkriege, dann steht das Ganze stabil.
Das ist ein radikal anderes Konzept, als was so die Vorstellung von Unternehmen ist. Wenn ich es jetzt mit unseren Sachen vergleiche, Komponenten, da ist eine Ähnlichkeit. Wir sagen, alles, was du nicht selber machen musst und nicht selber machen willst, abgeben an professionelle Leute. Da ähnelt sich das oder ist das gleich? Das machen sie auch. Also möglichst viel an professionelles Dienstleister abgeben. Und dann die Funktion des Gründers ist nicht, dass er der Boss ist, der jetzt natürlich zuhört und kritikoffen ist, aber letztlich primus inter pares, kann man sagen, ist ein uraltes Konzept aus den Klöstern auch, hat sich lange bewährt und erhalten, sondern dass sie sagen, sie sind nicht primus inter pares, sondern sie sind der Organisator des Kommunikationsprozesses, kann man so sagen?
Das kann man so sagen, ja. Das ist meine Funktion da drin. Ich glaube schon, dass das eine schwierige Funktion ist, die in der Form momentan kein anderer kann. Aber das ist die Funktion eben, dass ich bin quasi der Nichtbestimmer.
Ja. Jetzt, ich komme ja aus einer anderen Generation und da gab es so mal so 1975, 69, 75 folgende und hier in Berlin so eine Alternativbewegung. Damals war ein junger Professor, hat ein Unternehmen gegründet mit meinem Geld, auch mit meinen Ideen. Das hieß Ökotopia. Das gibt es bis heute noch im Mehringhof. Und wir waren Uni, das war schon mal schlecht, und Prof. Also so, das war 4 Jahre. Und dann bin ich so, ich sag's mal so, rausgedreht worden. Auch eher unschön. Also damals hat mich das ziemlich mitgenommen. Ich habe mich dann mit vielen anderen unterhalten, die sagen, das kam ihnen alles bekannt vor. Wenn man so härter ausdrückt, sagt man so Psychoterror, so unter dem Tisch. Nach oben alles öffentlich und transparent. Aber die eigentlichen Machtstrukturen waren so unter dem Tisch. Und ich habe irgendwann das Handtuch geworfen, in der Abstimmung, da ging es um irgendeine Belanglosigkeit. Und da hatte ich einen Antrag gestellt und das ging auch ohne weiteres durch. Und dann stand jemand auf und sagte, Leute, das ist ein Prof, der das beantragt hat, das ist ein Prof. Und dann wurde neu abgestimmt und ohne dass irgendein Argument gefallen war, fiel mein Antrag durch. Da fand ich, das war's. Das ist nicht Demokratie oder auch nicht irgendwie vertretbar, sondern das ist ein Jude oder das ist ein das oder also irgendein Etikett drauf und damit ist er erledigt, egal wie er argumentiert. Das kann es nicht sein. Klar, damals war die Stimmung so gegen Prof, war irgendwie da in dem Mehringhof nicht so die Idealfigur. Ich war auch noch Hausbesitzer und da waren nur lauter Hausbesetzer. Der eine Buchstabe macht einen riesen Unterschied. Ich war Hausbesitzer. Naja, also kurz und gut, ich will damit sagen, dieses, was damals Basisdemokratie hieß, mit mir nicht. Also ich bin da aus dieser Erfahrung, vielleicht auch die falschen Leute oder die falsche Zeit und heute würde sich das so nicht wiederholen, also bin ich ganz sicher. Aber ich bin skeptisch, will ich mal so sagen. Woher nehmen Sie die Hoffnung oder die Sicherheit, dass man Sie nicht eines Tages absetzt und sagt, jetzt haben wir einen besseren Organisator?
Das muss ich eigentlich auf mehreren Ebenen beantworten. Vielleicht, um Sie noch mehr zu erschrecken, wir jonglieren im Moment 1100 direkt wirtschaftlich Beteiligte, also Lieferanten, Gastronomen, Spediteure und so weiter. Einige 10.000 Endkunden könnten mitreden. Es tun letztlich aber nur 70 insgesamt, was ich für ein gutes Zeichen halte, denn die anderen sind offensichtlich zufrieden, sonst würden sie ihre Stimme erheben. Ich persönlich habe gedacht, wir müssen uns da was abgucken von Open-Source-Strukturen. Beispielsweise Linux hat, oder eigentlich jede Open-Source-Software-Bewegung, hat einen Gründer und Maintainer, nennt sich das, einen, der die zentrale Idee hatte und weiterentwickelt und sozusagen auf der Schiene hält. Und um den rum gibt es ein Orga-Team an Leuten, die regelmäßig Aufgaben übernehmen. Und da drumherum gibt es Leute, die punktuell Aufgaben übernehmen. Das ist bei uns ähnlich. Und der Anspruch der Mitbestimmung ist auch in Open-Source-Strukturen ganz ähnlich wie bei uns. Und die haben aber sich einen Notausgang geschaffen, den wir auch brauchen. Das nannte sich bei uns Notentscheidung. Und zwar für den Fall, dass wir uns bei Geschmacksfragen nicht einig werden. Wir hatten mal den Fall, welches Rückseitenbild soll auf die Etiketten? Die Diskussion steckte fest, wir konnten nicht produzieren. Da werden wirklich viele Leute, hätten da wirtschaftliche Einbußen erlitten. Also mussten wir handeln. Und ich habe gesagt, jetzt machen wir eine Serie ohne Bilder. Das war in Ordnung, weil das Verfahren anerkannt war. Und das ist mittlerweile gewachsen zu einer Rolle, die nennt sich BDFL. Das ist der wohlmeinende Diktator auf Lebenszeit. Gibt es in der Open-Source-Welt.
Wohlmeinender Diktator auf Lebenszeit. Das ist ein schöner Begriff.
Und der Kniff an der Rolle ist der, dass er sie nicht benutzt. Also er muss mit maximalem Einsatz versuchen, nicht selber alleine zu bestimmen.
Und nur aber wenn, im Zweifel, wenn in der Not,
dann könnte er.
Könnte er diese Karte ziehen und...
Genau, und jetzt könnte man meinen, seitdem regiere ich ohne Fehl und Tadel. Es ist nicht so. Wir haben das in 10 Jahren zweimal benutzt und es ging in beiden Fällen um Geschmacksfragen, die den Druck der Etiketten verhindert hätten. Das heißt, dieses grundsätzliche Problem, dass man mich ausboten könnte, das ist theoretisch da, denn wir haben mit diesen ganzen 1100 Leuten keinen einzigen schriftlichen Vertrag. Das heißt, es kann jederzeit mit den Füßen abgestimmt werden, jeder kann jederzeit gehen. Das bedeutet umgekehrt, wenn ich es schaffe, die Leute ordentlich zu behandeln und sie Stand heute dabei sind, dann sind sie es morgen auch noch, wenn ich keinen Blödsinn mache. Das heißt, ich darf auf keinen Fall irgendwie durchdrehen, Fremdgeld reinnehmen, mir selber das Dreifache auszahlen, irgendwas machen. Dann gibt es eine hohe Chance, dass ich nicht ausgebotet werde oder dass das Unternehmen nicht plötzlich mit mir alleine dasteht, also nichts wäre. Und das halte ich auch für einen sehr sinnvollen Schutz, damit ich eben nicht durchdrehe. Und letztlich lädt das auch wieder auf dem Stabilitätsfaktor, auf der Rolle, dass meine Funktion eben nicht das maximale Verkaufen ist, sondern das gute Behandeln möglichst aller Beteiligten. Und natürlich gibt es immer Leute, es gibt überall Idioten, auch bei uns. Es gibt auch Leute, die mal ihre Tage haben, männlich und weiblich. Manche Diskussionen sind auch manchmal unschön, das kommt vor. Aber effektiv haben wir es bis heute geschafft, das immer wieder auf einen Lösungsweg zu drehen, auf eine Zielgerade zu bringen und nach einer Woche abkühlen, wird sich auch dann entschuldigt und dann ist man doch wieder beim gemeinsamen Ziel, Wirtschaft besser vormachen, sage ich es mal ganz kurz.
Und immerhin schon 10 Jahre funktioniert das ja, kann man so sagen. Ab wann ist dieses Prinzip? 2001, sagten Sie, oder?
Ja, wir haben das 2001 mit diesem Gedanken gegründet und seitdem immer so weitergemacht. Und nach 10 Jahren kann jetzt keiner mehr sagen, dass es nicht funktioniert. Es wächst auch jedes Jahr um 30-50%. Also jedes Jahr, ohne dass wir da groß hinterher wären.
Beneidenswert.
Das mehr wäre auch nicht leistbar, das ist schon an der Grenze. Muss man einfach sagen, ja. Da ist eine Frage, ich weiß nicht, wie Sie es mit Fragen handhaben.
Vielleicht einen Moment noch nach dem. Dieses Thema mit den Komponenten, das ist ein häufiges Thema hier immer, wie finde ich die Komponenten, vor allem wenn so viele Leute mitreden? Wie findet man Komponenten?
Wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht, in einem bestimmten Punkt irgendwo anzufangen. Bei uns war das Hamburg und da mit Gastronomen zu reden, die man selber für passend hält, weil sie verstehen, was man da tut und das gut finden. Die dann zu fragen, welchen Händler man wählen sollte, weil die haben in der Regel schon irgendeinen Weg. Über den Händler findet man dann in der Regel auch einen Spediteur, der ordentlich arbeitet und versteht, was man da tut. Und so hangelt man sich im Prinzip immer weiter und weiter. Und man findet irgendwann auch andere Getränkehersteller, die vielleicht schon länger dabei sind und schon mal Kisten produziert haben. Und die fragt man dann, sag mal, wen kannst du denn empfehlen? Also im Prinzip ist es auch wieder Netzwerkarbeit. Wir haben mittlerweile 16 Partnergetränkemarken, mit denen wir so Informationen austauschen.
Also das heißt loslaufen, recherchieren. Es gibt keine Antworten. Es gibt nicht irgendeinen, der einem sagt, sondern man muss raus und recherchieren.
In gewisser Weise ja, wobei eigene Recherche ist, also kommt natürlich auch vor, muss auch gemacht werden, um nicht ganz nur durch die Augen der Partner zu schauen. Aber ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, Empfehlungen zu folgen.